Hallo Noan.
Hallo Jan.
Nach unserer kurzen Sommerpause ist es mal wieder soweit. Die nächste Folge VHMT steht an und diese Folge hat alles, was eine gute Podcast-Folge braucht. Es geht heute um ein aktuelles Verfahren vom Bundesverfassungsgericht und um einen der größten politischen Skandale des letzten Jahres. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, im Februar 2020, kurz bevor die Corona-Pandemie nach Deutschland kam, hielt ein großer Skandal das politische Deutschland in Atem. Nämlich wurde in Thüringen der FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt. Und das war keine ganz normale Wahl, sondern es gab eine Besonderheit.
Die Besonderheit war, dass Kemmerich nicht nur mit Stimmen der CDU und FDP gewählt wurde, sondern auch mit Stimmen der AfD. Und das sorgte natürlich für einen politischen Skandal. Dammbruch, Tabubruch, ein politisches Erdbeben. Das waren damals die Reaktionen darauf, dass erstmals ein Ministerpräsident mit Stimmen der AfD gewählt worden war. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel war zu diesem Zeitpunkt auf einem Staatsbesuch in Südafrika. Und obwohl sie auf solchen Staatsbesuchen normalerweise nie zu innenpolitischen Themen spricht, sah sie sich hier dazu veranlasst, Stellung zu beziehen.
Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat für die CDU und auch für mich, nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war in der Konstellation, wie im dritten Wahlgang gewählt wurde, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist. Und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Zumindest gilt für die CDU, dass die CDU sich nicht an einer Regierung unter dem gewählten Ministerpräsidenten beteiligen darf.
Merkel hat in Pretoria in Südafrika also ganz klare Worte zu dieser Causa Kemmerich gefunden. Und diese klaren Worte hat die AfD wiederum zum Anlass genommen, Merkel vom Bundesverfassungsgericht anzuklagen. Und wir stellen uns heute die Frage, hat diese Klage Aussicht auf Erfolg?
Verhältnismäßig trocken. Der Podcast für öffentliches Recht.
Merkel steht also nun wegen ihrer Äußerung in Pretoria vor dem Bundesverfassungsgericht. Nun muss man sagen, sie wird jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne verurteilt oder angeklagt, sondern es geht einfach nur darum, ob sie das sagen durfte, ob sie ihre Äußerungen so tätigen durfte oder ob das verfassungswidrig gewesen ist. Aber was genau war denn jetzt so problematisch an dem, was sie gesagt hat?
Ja, also erstmal hatte die AfD ja einen riesen Wirbel um die Aussage von Merkel gemacht, die Wahl von Kemmerich müsse rückgängig gemacht werden. Das sei ja alles total undemokratisch, hat insbesondere die AfD gesagt. Aber dieses Narrativ wurde auch in vielen Tageszeitungen aufgegriffen. Aber da muss man sagen, da ist eigentlich sehr wenig dran. Denn in einer Demokratie ist es ganz normal, dass eine Person, die einmal demokratisch gewählt wurde, auch wieder demokratisch abgewählt werden kann. Das ist ja gerade der Sinn von Demokratie, könnte man sagen. Und deswegen ist sowohl im Grundgesetz als auch in den Länderverfassungen die Abwahl von Regierungschefs möglich. Und dass Merkel jetzt eben ihr politisches Gewicht dafür einbringt, dass eine solche Abwahl von Kemmerich erfolgt, daran ist überhaupt nichts undemokratisch oder verfassungswidrig. Das Problem liegt vielmehr darin, dass Frau Merkel sich kritisch gegenüber der AfD geäußert hat. Und da stellt sich die Frage, ob sie ihre Neutralitätspflicht als Bundeskanzlerin verletzt hat.
Beim Stichwort Neutralitätspflicht muss ich jetzt wieder ans Studium zurückdenken. Da gab es doch auch zum Beispiel den Fall Seehofer.
Ja, genau. Also es gibt ganz viele Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Neutralitätspflicht. Auch eine zu Horst Seehofer. Aber fangen wir vielleicht erstmal bei der Grundentscheidung an. Die kommt aus dem Jahr 1977 und betrifft den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Der hatte kurz vor der nächsten Bundestagswahl eine Broschüre drucken lassen, in der er über seine Arbeit oder über die Arbeit seiner Regierung informiert hat. Das Problem war damals aber, dass es nicht wirklich eine Informationsbroschüre war, sondern einfach ein Werbeflyer. Und dieser Werbeflyer wurde dann auch von vielen SPD-Mitgliedern im Wahlkampf verteilt. Das Problem war also, dass die finanziellen Mittel der Bundesregierung dafür eingesetzt wurden, Wahlkampf für die SPD zu machen. Und damals hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ja, die Bundesregierung darf Öffentlichkeitsarbeit machen und über die eigene Arbeit informieren, aber die Öffentlichkeitsarbeit endet dort, wo Wahlkampf beginnt. Also die Bundesregierung darf nicht einfach in den Wahlprozess eingreifen und Werbung für die eigene Partei machen oder andere Parteien schlecht dastehen lassen. Zitat: Das Recht der politischen Parteien auf Chancengleichheit wird verletzt, wenn Staatsorgane zugunsten oder zu Lasten einer politischen Partei in den Wahlkampf einwirken. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Helmut Schmidt oder andere Regierungsvertreter nicht mehr im Wahlkampf aktiv sein durften, aber sie durften eben nicht mehr die finanziellen Ressourcen der Bundesregierung dafür nutzen.
Und diese Entscheidung spielt jetzt auch eine Rolle bei den Fällen mit der AfD.
Genau, also heute, jetzt gut 50 Jahre später, haben wir einen grundlegenden Konflikt zwischen der AfD einerseits und eigentlich allen anderen Parteien im Bundestag andererseits. Und im Bundestag fliegen da ja immer ordentlich die Fetzen, das ist auch okay so. Aber es ist eben auch öfter passiert, dass Regierungsmitglieder sich abwertend gegenüber der AfD geäußert haben. Und da sind wir jetzt eben wieder bei demselben Gedanken. Die Regierung darf sich nicht negativ gegenüber konkurrierenden Parteien äußern, weil sie sonst ihre Neutralitätspflicht verletzt. Und so ist es zum Beispiel der ehemaligen Forschungsministerin Caroline Wanka ergangen. Sie wurde vom Bundesverfassungsgericht letztlich verurteilt, weil sie auf der Website des Ministeriums einen Aufruf veröffentlicht hatte, auf Gegendemonstrationen gegen die AfD zu gehen und der AfD die rote Karte zu zeigen. Oder Horst Seehofer hatte auf der Website seines Ministeriums ein Interview veröffentlicht, auf dem er die AfD als staatszersetzend bezeichnet hat. Der springende Punkt war also immer, dass hier wieder öffentliche Ressourcen, nämlich die Website des Ministeriums, dazu verwendet wurde, die AfD schlecht zu machen.
Wie wird denn diese Rechtsprechung genau begründet?
Also das Bundesverfassungsgericht schreibt natürlich immer sehr viel in diesen Entscheidungen, aber es gibt letztlich zwei Begründungsstränge. Einerseits geht ja in der Demokratie die Willensbildung vom Volke aus, also die Bevölkerung entscheidet, wer am Ende in der Regierung sitzt. Willensbildung von unten nach oben. Wenn jetzt aber die Bundesregierung in den Wahlkampf eingreift und dort andere Parteien schlecht macht, dann hat letztlich die jetzige Regierung Einfluss darauf, wer in der nächsten Regierung sitzt. Dann haben wir also Willensbildung von oben nach unten und das ist eben mit dem Gedanken der Demokratie nicht so wirklich vereinbar. Und dann gibt es eben noch einen zweiten Aspekt, nämlich werden ja die finanziellen Mittel der Bundesregierung von allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt. Egal, ob die jetzt CDU-Mitglied, Linken-Anhängerin oder eben AfD-Wähler sind. Und weil wir eben alle die finanziellen Mittel der Bundesregierung stellen, sollen diese Mittel auch für uns alle, also zum Gemeinwohl, ausgegeben werden. Und deswegen ist es nicht legitim, wenn die Bundesregierung jetzt Wahlkampf für die SPD oder für die Grünen macht. Und es kommt nicht nur darauf an, ob hier wirklich finanzielle Mittel eingesetzt werden, sondern es reicht auch schon, wenn man die Autorität des Staatsamtes dafür ausnutzt, eine bestimmte Partei gut oder schlecht dastehen zu lassen. Das ist also der bisherige Stand der Rechtsprechung. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Folgerungen lassen sich dafür für den Fall Merkel ziehen.
Genau, denn durch die negativen Äußerungen von Merkel könnte sie ja in das Recht der AfD auf Chancengleichheit eingegriffen und damit auch die Neutralitätspflicht verletzt haben. Klar ist, sie hat sich negativ geäußert. Aber die entscheidende Frage ist jetzt hier, hat sie das als Kanzlerin getan und damit ihre Autorität als Staatsorgan ausgenutzt oder hat sie das privat getan als Parteipolitikerin?
Genau, denn Merkel ist ja nicht nur Kanzlerin, sondern auch Privatperson und als Privatperson kann sie sich über die AfD äußern, wie sie will. In dem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht war es ja auch die erste Verteidigungslinie der Bundesregierung, zu argumentieren, Merkel habe hier gar nicht als Kanzlerin gesprochen, sondern einfach als CDU-Mitglied.
Genau, denn man könnte ja ihre Äußerung auch dahingehend verstehen, dass sie einfach nur einen Appell an ihre eigene Partei richten wollte, ihren Werten treu zu bleiben.
Meinst du, mit dieser Argumentation kommt die Bundesregierung durch?
Also um ehrlich zu sein, ich denke nicht. Weil der entscheidende Umstand ist ja hier, dass es sich wirklich um eine offizielle Pressekonferenz im Ausland gehandelt hat, wo die Kanzlerin eben auch als Kanzlerin geladen war. Und daneben muss man ja auch sagen, dass ihre Äußerungen auch in der Presse fast ausschließlich als Intervention der Kanzlerin wahrgenommen wurde und nicht irgendwie als Intervention einer Privatperson.
Okay, die Ausgangslage ist also klar. Merkel hat sich negativ gegenüber der AfD geäußert und das hat sie auch als Bundeskanzlerin gemacht. Jetzt könnte man denken, der Fall ist gelöst, aber die Bundesregierung hat sich natürlich noch ein paar weitere Argumente einfallen lassen. Nämlich hat sie gesagt, hier lagen eben besondere Umstände vor, die es gerechtfertigt haben, dass die Kanzlerin hier Stellung bezogen hat. Was haben sie denn da vorgebracht?
Naja, sie haben zum einen erstmal gesagt, diese ganze Situation in Thüringen hat zu einer erheblichen Destabilisierung der Regierung geführt. Also von Seiten der SPD war ja beispielsweise zu hören, ja, wir zweifeln jetzt daran, ob denn die Union überhaupt noch gemeinsame Werte vertritt, die dann für eine gemeinsame Koalition überhaupt noch ausreichend sind. Und zu der Rolle als Kanzlerin gehört es ja dann natürlich auch dazu, sich stabilisierend zu äußern und dann natürlich auch seinem Koalitionspartner zu vergewissern, ja, wir vertreten noch gemeinsame Werte. Und auch im Ausland werden natürlich solche Vorgänge wie in Thüringen wahrgenommen und können internationales Aufsehen erregen. Und da muss es natürlich einer Regierungschefin und Kanzlerin von Deutschland möglich sein, dazu auch Stellung zu beziehen.
Ja, man kann sich ja vorstellen, dass gerade in Südafrika, die ja schreckliche Erfahrungen mit dem Apartheidsregime hatten, große Skepsis gegenüber Kooperation mit rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Parteien besteht. Okay, aber nun, jetzt ist es Zeit, Hose runter, Hände auf den Tisch. Was glaubst du, wie wird das BFFG entscheiden?
Ja, also man muss zunächst mal sagen, dass das Bundesverfassungsgericht zumindest schon mal für diese besonderen Umstände, auf die sich die Bundesregierung berufen hat, also diese internationalen Konflikte, die Regierungskonflikte, auf jeden Fall interessiert hat. Aber es hat eben auch stärkere Belege, Nachweise dafür gefordert, dass das wirklich vorlag. Und ob die Bundesregierung das liefern kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wenn ich jetzt daran denke, dass das Bundesverfassungsgericht ja eine sehr strenge Linie fährt, was diese Äußerungsbefugnisse der Staatsorgane angeht, dann würde ich eher sagen, dass die Kanzlerin hier gegen ihre Neutralitätspflicht verstoßen haben könnte.
Ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster und gebe die gegenteilige Prognose. Klar, du hast recht, das Bundesverfassungsgericht ist sehr streng, was diese Neutralitätspflicht angeht, aber sie tragen eben auch immer den Umständen des Einzelfalls Rechnung. Und die gibt's hier eben und die fallen ins Gewicht. Man kann sich eben die Frage stellen, welches Bild gibt Deutschland denn nach außen ab, wenn sich die Kanzlerin jetzt nicht von dieser Kooperation mit der AfD distanziert? Und außerdem, wenn wir uns mal die Äußerung von Merkel anschauen, dann ist die ja relativ harmlos. Vor allen Dingen, wenn wir sie mit der Aussage zum Beispiel von Herrn Seehofer vergleichen, der gesagt hatte, die AfD sei staatszersetzend. Also im Vergleich dazu ist die Aussage von Merkel geradezu harmlos. Und deshalb denke ich, das BFFG wird hier sich den Einzelfall genau anschauen und dann erkennen, das ist keine Verletzung der Neutralitätspflicht.
Schön, dass wir uns da mal wieder uneinig sind. So ein Podcast lebt ja auch immer von gewissen Reibungen. Mal sehen, was das Bundesverfassungsgericht da also in ein paar Monaten entscheiden wird. Wir wollen jetzt aber auch nochmal diesen Fall Merkel zum Anlass nehmen, uns zu fragen, ist denn diese bisherige Rechtsprechungslinie des Bundesverfassungsgerichts so überzeugend? Klar, man kann erstmal sagen, Willensbildung in der Demokratie, das soll von unten nach oben erfolgen und nicht andersrum. Und außerdem ist es ja auch Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, die Minderheiten zu schützen. Und indem das Bundesverfassungsgericht eben eine solch strenge Linie fährt, schützt es eben die Minderheiten. Und das ist in diesem Fall eben die AfD.
Es gibt aber auch Stimmen in der Rechtswissenschaft, die sagen, diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist grundsätzlich verfehlt. Neutralität und Regierung, das passt nicht zusammen. Denn die Regierung, die ist ja ein genuin politisches Verfassungsorgan. Die wird demokratisch gewählt, damit sie eine politische Agenda umsetzt. Sie hat also die Aufgabe, den Staat in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und mit dieser Funktion ist es überhaupt nicht vereinbar, wenn sie sich jetzt neutral verhalten muss. Hier wird also die politische Bundesregierung behandelt wie eine einfache Verwaltungsbehörde, obwohl sie eben verfassungsrechtlich viel mehr ist als das.
In dem Zusammenhang ist ja vielleicht auch noch interessant, dass das Bundesverfassungsgericht gegenüber anderen Verfassungsorganen, namentlich dem Bundespräsidenten, weniger streng ist. Also beispielsweise im Fall Gauck war es ja so, dass dieser die NPD sogar als Spinner bezeichnen durfte und das war okay fürs Bundesverfassungsgericht.
Ja, und das eben, obwohl der Bundespräsident nicht so stark demokratisch legitimiert ist wie die Bundesregierung. Also irgendwie passt diese Rechtsprechung nicht so ganz zur verfassungsrechtlichen Stellung der Bundesregierung. Und in unseren Augen wird sie dann auch nicht wirklich konsequent durchgehalten. Denn einerseits sagt das Bundesverfassungsgericht, die Bundesregierung darf keine Werturteile gegenüber anderen Parteien aussprechen. Auf der anderen Seite darf das Innenministerium dann aber Verfassungsschutzberichte herausgeben, in denen andere Parteien sogar als verfassungsfeindlich bezeichnet werden. Man würde ja denken, dieser Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit ist viel schlimmer, aber der ist erlaubt, während ein einfaches Werturteil verfassungswidrig sein soll. Also das scheint nicht so wirklich abgestimmt zu sein. Und ein zweiter Punkt, der auch nicht so richtig abgestimmt zu sein scheint, ist die strikte Trennung zwischen Parteiamt und Staatsamt. Also Angela Merkel, wenn sie sich als CDU-Mitglied äußert, darf sagen, was sie will über die AfD. Aber wenn sie sich als Regierungschefin äußert, dann muss sie ganz streng neutral sein. Aber in unserer Verfassung sind Parteiamt und Staatsamt fast immer miteinander verbunden. Und dieser Verbindung zwischen beiden trägt das Bundesverfassungsgericht eben überhaupt keine Rechnung.
Und so könnte das Bundesverfassungsgericht auch zu ganz komischen Ergebnissen kommen. Stellen wir uns mal überspitzt vor, die Bundeskanzlerin hätte in Pretoria einfach nur vorangestellt, hallo Leute, ich rede jetzt nicht als Bundeskanzlerin, sondern als Parteivorsitzende. Dann hätte sie praktisch sagen können, was sie will. Und das, obwohl wir sie ja trotzdem immer noch als Bundeskanzlerin wahrnehmen.
Ihr seht also, dieser Ansatz des BFFG kann zu wirklich komischen Ergebnissen führen. Und wir stehen jetzt vor so einer Art Dilemma. Einerseits ist die Grundannahme des Bundesverfassungsgerichts ja überzeugend. Die Bundesregierung soll nicht willkürlich in den Wahlkampf eingreifen können. Aber auf der anderen Seite kann eben eine Bundesregierung auch nicht immer hundertprozentig neutral sein. Und wenn man sie an ein striktes Neutralitätsgebot festhält, dann kommt man zu ziemlich komischen Ergebnissen. Also die Frage ist, was machen wir jetzt daraus? Was gibt es für Alternativen?
Also einerseits könnte man natürlich jetzt sagen, ja, die Rechtsprechungslinie des Bundesverfassungsgerichts, die ist uns jetzt zu streng. Das geht nicht. So neutral kann eine Regierung gar nicht sein. Deswegen setzen wir die Eingriffsschwelle einfach höher. Also sagen, ja, so einfache Äußerungen, das ist schon in Ordnung. Da muss schon irgendwie so eine evidente Parteilichkeit, eine wirklich schwerwiegende Wettbewerbsbeeinflussung vorliegen.
Das war auch der ursprüngliche Ansatzpunkt des Bundesverfassungsgerichts. In dieser Entscheidung 1977 hat es noch festgestellt, dass nur ins Gewicht fallende Grenzüberschreitungen zur Feststellung eines Verfassungsverstoßes führen können. Inzwischen wird aber jede noch so kleine parteiliche Äußerung der Bundesregierung an dieser Neutralitätspflicht gemessen. Also hier wäre es vielleicht klug, zum ursprünglichen Punkt zurückzukehren und zu sagen, nur wirklich schwerwiegende Diskriminierungen sind ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der Parteien. Man könnte hier vielleicht auch sagen, gerade in Zeiten des Wahlkampfes muss sich die Bundesregierung zurückhalten. Während der Legislaturperiode kann sie sich mehr oder weniger auch parteiisch äußern, weil das ja gerade ihre Aufgabe ist.
Die andere Alternative wäre ansonsten ja eigentlich nur, okay, wir bleiben bei der Linie, wir betrachten das, wie es ja das Bundesverfassungsgericht jetzt macht, immer streng von Einzelfall zu Einzelfall. Welche dieser Alternativen im Endeffekt zu wählen ist, ist eine Prioritätenentscheidung. Will man im Zweifel die politischen Minderheiten schützen, dann muss man die Neutralitätspflicht auch weiter streng handhaben. Will man aber der Bundesregierung erlauben, auch entsprechend ihrer politischen Mehrheit im Land klare Kante zu zeigen, sich auch politisch zu äußern, dann muss man das Neutralitätsgebot aufweichen.
Es gibt auch noch einen dritten Vorschlag, der in der Rechtswissenschaft kursiert, nämlich grundsätzlich an der Neutralitätspflicht festzuhalten, aber eine Ausnahme zu machen bei Parteien, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgen. Und das wird eben natürlich gerade bei der AfD diskutiert und bei der NPD, eben zu sagen, ja, gegenüber den normalen, in Anführungszeichen, demokratischen Parteien muss sich die Regierung neutral verhalten. Aber wenn die Ziele einer Partei mit der Verfassung nicht wirklich im Einklang stehen, dann darf sie da eben klare Kante zeigen. Was denkst du über diesen Vorschlag?
Ja, also man muss schon sagen, dass es auch in der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dafür sogar Anknüpfungspunkte gäbe. Aber ich finde es trotzdem nicht überzeugend, weil diese Voraussetzung, wann jetzt eine Partei verfassungsfeindlich ist, verfassungswidrig ist, ist erstmal nicht so einfach greifbar, wann das jetzt der Fall ist, zu welchem Zeitpunkt. Und zudem gilt ja auch immer noch das Parteienprivileg. Das heißt, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist oder nicht, verfassungswidrig ist oder nicht, das entscheidet immer noch das Bundesverfassungsgericht. Und diese Entscheidung würde es ja dann aus der Hand geben, wenn es sagt, ja, auch die Bundesregierung dürfte solche Äußerungen schon treffen. Und dementsprechend, ja, halte ich das einfach nicht für überzeugend.
Okay, jetzt noch letzte Fragerunde. Für welchen Ansatz plädierst du? Gute Frage, oder?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss tatsächlich so ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, im Zweifel würde ich mich eher für den Minderheitenschutz entscheiden.
Also ich bin, glaube ich, der Meinung, dass wir gerade ein bisschen zu penibel auf die Äußerungen der Bundesregierung schauen. Also Minderheitenschutz ist natürlich ein sehr wichtiges Anliegen. Und den Ausgangspunkt dieser Rechtsprechung, die Entscheidung 1977, kann ich total nachvollziehen. Die Bundesregierung darf nicht finanzielle Mittel für den Wahlkampf einsetzen. Das ist klar. Aber inzwischen sprechen wir hier eben über einfache Werturteile, die die Bundesregierung tätigt und dabei eben sagt, dass sie mit der politischen Meinung einer Partei nicht zufrieden ist. Ich denke, das ist auch die Aufgabe eines politischen Amtes, eben politische Äußerungen zu tätigen. Deswegen denke ich, wir sollten die Grenze hier ein bisschen weiter oben ansetzen und sagen, nur total unsachliche Äußerungen oder eben willkürliche Eingriffe in den Wahlkampf, die sind unzulässig, aber bei allem, was darunter oder dahinter zurückbleibt, bisschen mehr Spielraum für die Bundesregierung.
Den Punkt kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, deswegen hadere ich auch so ein bisschen mit meiner eigenen Meinung, aber ich muss sagen, dass es halt einfach wirklich schwierig ist, diesen schmalen Grat, was ist okay, was ist nicht okay, wirklich zu bewerten, und dann finde ich es besser zu sagen, okay, sobald wir so eine parteiische Aussage haben, ja, dann ziehen wir klare Kante, sagen, nee, geht nicht. Finde ich dann insoweit vielleicht ein bisschen sicherer.
Alles klar, das war ja mal wieder verhältnismäßig trocken. Wir haben einen Ausblick auf die anstehende Entscheidung des BVFG zum Fall Merkel versus AfD gegeben. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf Apple Podcast da oder empfehlt uns an andere interessierte Leute weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.